Befinden. Und zwar in den USA. Ja, wir müssen uns quasi gedanklich in die USA versetzen. Und im Repräsentantenhaus haben wir so eine radikale Mehrheit der Republicans und die weigern sich, das sogenannte Debt Ceiling zu erhöhen. Ja, das ist die Schuldenobergrenze der USA. Die drohen also mit der Zahlungsunfähigkeit der USA, damit sie ihre politischen Ziele durchsetzen können. Und der Senat wird kontrolliert von den Democrats und der Präsident ist auch ein Democrat. Und die wollen das nicht wirklich, sind aber zu Verhandlungen bereit. Haben wir 2013 oder haben wir 2023?
Gut, dass du schon mitgerechnet hast, weil ich habe gerade versucht, an den Fingern abzuzählen, wann Obama das letzte Mal Präsident war. Das war wahrscheinlich 2013.
Ja, oder eben 2023, ja, gilt für beide. Oder ich habe ja auch noch einen. Ja. Donald Trump möchte vielleicht Präsidentschaftskandidat der Republicans werden, so wirklich ganz offiziell ist die ganze Geschichte ja noch nicht. Und alle fragen sich, kann der Mann das werden? Sind die wirklich so doof, den aufzustellen? Haben wir 2016 oder haben wir 2023?
2016, definitiv.
Das wäre die Hoffnung. Ne? Und ich habe noch einen letzten für dich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Trump auf der einen Seite und Joe Biden auf der anderen Seite im Wahlkampf aufeinandertreffen werden. Ist es 2020 oder ist es 2023?
Immerhin ist es nicht Hillary Clinton und eine Frau. Ehrlich gesagt bin ich da ganz glücklich drüber.
Es ist super, dass du den Punkt noch aufmachst. Ich habe quasi die Bonusfrage. Die Republicans drohen mit einem Untersuchungsausschuss gegen Hillary Clinton. Welches Jahr haben wir? 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oder 23. Take your fucking pick. Der Punkt ist, untäglich grüßt das Murmeltier. Wenn man die aktuellen Nachrichten aus den USA anschaut, dann hat man wirklich das Gefühl, das war doch alles schon mal da. Das wiederholt sich irgendwie alles. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es wahnsinnig ermüdend.
Und ich bin ja weit weniger im Thema drin als du, aber es ist auch immer, wenn man dann mal so einen Tag hat, ach, was ist eigentlich in den USA los, gucke ich immer mal kurz und dann, ja, nichts verpasst. Es ist alles noch dasselbe irgendwie.
Es dreht sich im Kreis mit immer höherer Drehzahl, ist so gefühlt. Und wirklich auf allen Ebenen, was da passiert. Aber gehen wir quasi einen Schritt zurück und versuchen für das Publikum, das möglicherweise das Glück hat, gar nicht so genau in diesen Debatten drin zu stecken, den Überblick kurz herzustellen. Ja? Wir haben aktuell in den Vereinigten Staaten wieder einmal einen Konflikt über die Erhöhung der Schuldenobergrenze, das sogenannte Debt Ceiling. Und es kam zum ersten Mal auf, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, 2011. Und worum handelt es sich da? Die USA haben diese ganz grandiose Regel, dass es eine Schuldenobergrenze gibt. Und deren Schuldenobergrenze ist noch viel grandioser als unsere, weil die haben absolute Zahlen in ihr Gesetz geschrieben, anstatt nur relative Prozentangaben. Das heißt, diese Schuldenobergrenze muss alleine schon wegen der Inflation zwangsläufig jedes Jahr erhöht werden. Da kommt man nicht drum rum. Ja, da haben sie sich das Ei gelegt, dass sie sich eben einmal im Jahr theoretisch gesehen zusammenfinden und einmal die Hand heben müssen. Und jahrzehntelang war das eine völlige Standardabstimmung. Die hat man halt gemacht. Das gehörte quasi zum Business. Und irgendwann haben die Republicans entschlossen, hey, wir könnten ja einfach nicht das machen und auf die Art und Weise die Regierung zu Konzessionen zwingen. Weil wenn wir das nicht machen, dann werden die USA zahlungsunfähig. Und das werden die anderen schon nicht machen, weil im Gegensatz zu uns wollen die eben nicht die USA zerstören und haben so einen minimalen Funken an Verantwortungsbewusstsein. Das ist so quasi ganz grob die Idee dahinter. Und das hat 2011 funktioniert, das hat 2013 funktioniert. Das hat die letzten Jahre immer und immer wieder funktioniert, dass auf die Art und Weise die Republicans Konzessionen von den Democrats erpresst haben, wenn die an der Regierung waren. Die Republicans hatten nie ein Problem damit, das Schuldenlimit zu erhöhen, wenn sie selber an der Regierung waren. Ja, also alle ihre Argumente, die sie gerade bringen, ohne rot zu werden, was wirklich eine beachtliche Leistung ist, das muss man schon dazu sagen, die galten in den 4 Jahren Trump-Regierung grundsätzlich nicht und unter George W. Bush und den anderen vorher sowieso auch nicht. Das haben sie erst erfunden, als ein schwarzer Mann im Weißen Haus saß. Und dass die Democrats ihrerseits haben während der Trump-Regierungszeit einen ganz großen Buhai drum gemacht und sich als verantwortungsvoll inszeniert und ohne jegliche Bedingungen das Debt Limit für die Trump-Regierung erhöht. in der völlig irrigen Hoffnung, dass die Republicans ihnen den Gefallen erwidern werden. Und wenig überraschend ist das nicht passiert. Das ist gewissermaßen der Hintergrund. Es handelt sich letzten Endes um eine veritable Verfassungskrise. Denn
von wann ist nochmal West Wing? Weil wer sich nicht so auskennt, könnte noch eine Folge, die ist bestimmt aus den 90ern, gucken. Da taucht das ja auch mal auf.
Ja, korrekt. Da haben sie einen Shutdown. Das ist nicht genau das Gleiche. Das hatten wir auch 2013 in dem Zusammenhang. Das ist auch so eine ganz amerikanische Besonderheit. Die gibt es in Deutschland glücklicherweise auch nicht, weil wir da die Gesetze vernünftiger geschrieben haben. Weil ja in den USA, wenn kein Haushalt verabschiedet wird, dann gilt nicht wie bei uns der vom letzten Jahr weiter, sondern dann haben die keinen Haushalt. Und dann werden quasi nur diejenigen Dinge finanziert, die gesetzlich geregelt sind als absolut notwendig. Also die wirklich zentralen Regierungsfunktionen. Und alle anderen werden dann unbezahlt nach Hause geschickt. Das ist ein sogenannter Government Shutdown. Und das gab es immer mal wieder in der amerikanischen Politik. Auch unter Bill Clinton haben die Republicans das schon gemacht. Dann haben sie es gegen Obama gemacht, 2013. Sie drohen regelmäßig damit, aber wenn mich die Erinnerung nicht trügt, haben sie es seither nicht noch einmal probiert. Unter Biden gab es auch ganz viel Krach 2020, 2021, ob sie es nochmal machen werden.
Aber das ist ja der ähnliche Mechanismus. Das kommt auch so alle Jahre wieder.
Genau, der Mechanismus ist relativ ähnlich. Auch da geht es quasi um dieses, darf der Staat Geld ausgeben oder darf er nicht. Und ich sage, das ist deswegen eine Verfassungskrise, weil die aktuellen politischen Gegebenheiten letztlich keine Lösung dafür bereitstellen. Es weiß auch gar niemand, was passiert. Also quasi, wenn tatsächlich, das ist eine von diesen vielen Dingen, wo man, glaube ich, gar nicht wissen möchte, was passiert. Aber was geschieht, wenn das Debt Limit nicht erhöht wird, das Debt Ceiling? Das ist gar nicht so klar. Es gibt verschiedene eher radikaler, progressivere Leute, die sagen, fuck it, der Präsident hat zwei coole Möglichkeiten, nämlich er kann einerseits eine Platinmünze prägen lassen mit einem Gegenwert von $1 Billion und die quasi metaphorisch gesehen in den Safe der Zentralbank legen und dann hätte sich das ganze Problem. Das ist ein Vorschlag, da habe ich bisher, glaube ich, noch keinen seriösen Ökonomen gefunden, der ihn gut findet, aber er hat zumindest den Vorteil, sehr, sehr metaphorisch zu sein. Jeder versteht, was da passiert. Und der zweite Vorschlag, der ist etwas technischer, aber gleichzeitig auch realistischer, ist, dass der Präsident den 14. Verfassungszusatz anruft und quasi erklärt, dass die Ausgaben, die der Kongress getätigt hat, dass die effektiv demokratisch bereits bestimmt sind und dass das Bezahlen der Schulden keinerlei Akt des Kongresses mehr bedarf. Und dann quasi einfach sagen, das Debt Limit existiert de facto nicht mehr. Das halte ich für eine etwas realistischere Option, aber offensichtlich wollen die Democrats das auch nicht tun. Was die Democrats tun wollen, das wissen sie, glaube ich, auch selber nicht.
Ein Kompromiss schließen.
Ja, genau. Das wollen sie auch nicht.
Okay. Nicht so wie sonst, ja.
Genau, das ist komplett unklar. Auch die Verhandlungsstrategie ist völlig unklar. Es gibt aus diesem Dilemma letztlich keinen echten außer eben eine Seite gibt nach, sozusagen. Ja, aber es entsteht letztlich ein permanenter Konflikt um diese Frage herum. Das sind so quasi, wie wenn sich bei uns der Bundespräsident aus irgendeinem Grund weigern würde, glaube ich, den Bundeskanzler vorzuschlagen oder irgend so ein Kram. Ja. Das sind so Situationen, die sind gar nicht vorgesehen. Niemand würde auf die Idee kommen, dass das je ein Thema sein könnte, bis es dann eines Tages plötzlich passiert und dann stehen alle da so und wann jetzt? Ne? Und in der Situation sind die USA effektiv seit
2020. Wo man sagen muss, das denke ich mir bei den USA ganz oft, die haben ja auch so viele verschiedene, das denke ich schon immer bei den Wahlen. Die USA haben ja teilweise wirklich das Problem, dass die ihre Grundverfassung seit damals haben. Du kennst das Datum, also seit 1866, nee, das war ja der noch früher. 1866 gab es, glaube ich, den letzten Zusatz. Also seit 1800, was weiß ich. Du kennst dich da besser aus als Geschichtslehrer. Und seitdem ist ja nicht wie in Deutschland und den meisten europäischen Staaten, die haben ja quasi wirklich 45, gab es ja wirklich eine Stunde Null, wo jeder eine neue Verfassung geschrieben hat. Und die USA haben das nicht. Und da denke ich mir, das ist jedes Mal, dass die sich anmelden müssen zum Wählen. Da habe ich auch gesagt, kein Mensch würde das heute machen. Diese Wählerregistrierung, das gibt einfach nicht. Man wohnt hier, man hat seine Staatsbürgerschaft, man bekommt Post, geht bitte zur Wahl. Niemand muss irgendwo hin und sich einen Stempel abholen, dass man zur Wahl gehen darf. Also da denke ich ganz oft, dass die da teilweise, und ich glaube, sowas bekommt man auch im laufenden Betrieb nicht mehr repariert. Da braucht man wirklich so einen Zusammenbruch, den man ja nicht absichtlich herbeiführt natürlich. Aber das ist so, wie wir uns hier in Deutschland jetzt über diese diese Überhangmandate streiten, was ich bis jetzt nicht so ganz kapiere, worum es da eigentlich geht. Aber sowas bekommt man im laufenden Prozess schwer repariert, weil da immer politische Interessen mitspielen. Und die USA, finde ich, da merkt man, dass die, ich glaube, dieses Gesetz mit dem Debt Ceiling ist ja auch von 1917 oder so. Sprich, auch noch vor diesen ganzen Wirtschaftskrisen, die man da hatte. So danach hätte man ja vielleicht auch noch mal neu machen können. Und da, ja, das wollte ich einfach mal erwähnen, dass da viel in den USA, viele Sachen, die man so dachte, Anfang des 20. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert, was damals sehr fortschrittlich war und heute sehr rückschrittlich daherkommt.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du da machst. Ich erkläre das im Unterricht, wenn wir amerikanische Geschichte machen, auch immer und immer wieder. Das muss man mitbedenken. Die haben die mit Abstand älteste Verfassung der Welt.
Ja, man denkt, was toll ist.
Ja, das ist ein Zeichen für die unglaubliche Langlebigkeit der amerikanischen Demokratie und es ist aktuell auch nicht absehbar, dass sich das in näherer Zukunft ändern wird. Also zumindest, dass diese Verfassung existiert. Was man im Rahmen von dem Ding dann anstellt, gegebenenfalls als Republik Mehrheit ist ein ganz anderes Thema, aber nichtsdestotrotz, es ist ein unglaublich altes Staatswesen, die Verfassung ist von 1789.
Genau, danke für das korrekte Datum.
Ja, kein Thema. Und die Verfassungszusätze, da hast du ja gerade schon genannt, ja, die...
Bitte frag mich nicht, wann Bismarck gewählt wurde.
Ich fürchte, Bismarck wurde gar nicht gewählt, weil der Reichskanzler wurde nicht gewählt, der wurde ernannt. Aber das sind diese kleinen Details. Nein, wir machen hier kein Trivial Pursuit, sondern die Geschichte ist schlichtweg die, diese Verfassung ist uralt und ich habe gerade schon den 14. Verfassungszusatz genannt, der ist von 1865. Also auch hier, der wurde gemacht nach dem Bürgerkrieg. Die greifen auf Instrumente zurück, da gab es noch nicht mal das Deutsche Reich und das war ein Verfassungszusatz, mit dem haben die damals ein 80 Jahre altes Verfassungswerk modifiziert.
Ja, verrückt. Also normalerweise hätte man es ja neu geschrieben, wenn man überlegt, Bürgerkrieg und die Sklaven. Also es wurde ja alles geändert und die haben, ich weiß gar nicht, 3 Zusätze oder so mal reingeschrieben und ich glaube, danach kam auch keine mehr. Die haben ja auch, wir ändern ja ständig das Grundgesetz. Das machen die Amerikaner ja auch nicht.
Sie haben schon noch ein paar andere dazu, aber die sind alle nicht dermaßen riesig. Also so der wichtigste von der Verfassungsänderung her wäre so 1913 mit der Direktwahl der Senatoren. Ja, das wissen ja die Leute häufig auch nicht. Die SenatorInnen, die wurden ja nicht direkt gewählt bis 1913. Bis dahin wurden die von den Staatenhäusern ernannt, gewählt und nicht von den BürgerInnen direkt. Und lauter solche Geschichten. Die Prohibition war ein Verfassungszusatz, die Aufhebung der Prohibition ist ein Verfassungszusatz. Solche Geschichten. Und dann hast du eben die Civil Rights Geschichten, die da dann noch dazukommen. Und das war es dann aber auch weitgehend. Ganz berühmt zum Beispiel nicht in die US-Verfassung hat es ja der Gleichstellungszusatz für Frauen geschafft. Das Equal Rights Amendment, das nur in den Anfang der 70er Jahre abgeschossen worden ist von den damals aufstrebenden, wie will man sie nennen, Rechtskonservativen innerhalb der Partei, dieser was dann später so als Ronald Reagan-Flügel dann zum Erfolg kommt unter Phyllis Schlafly und so weiter. Aber das ist quasi der Hintergrund. Die US-Verfassung ist alt und wie du schon sagst, nicht auf moderne Umstände ausgelegt und schon gar nicht auf die Präsidialherrschaft, die wir haben. Das ist auch so ein Ding. Ja, bis zum Zweiten Weltkrieg ist der Präsident eine vergleichsweise machtlose und irrelevante Figur im amerikanischen politischen Betrieb. Das ändert sich ja eigentlich erst mit Franklin Delano Roosevelts Präsidentschaft. Und auch da gibt es keine Verfassungsänderung. Das passiert letzten Endes alles durch sich verändernde Regelungen im Hintergrund. Und diese Regelungen, die kann dann eben jemand gegebenenfalls ausnutzen. Und das ist das, was wir hier sehen. Das ist ein Versuch, die bestehende Verfassungsordnung als Waffe einzusetzen gegen den Gegner.
Ein erfolgreicher. Also das ist ja auch das Problem, dass das belohnt wird. Das, ich meine, gerade so auch mit Checks and Balances, das passt ja auch noch gut zu der Verfassung, weil so ist es ja gebaut. Ich glaube, ganz früher sollte der Vizepräsident noch von der anderen Partei sein, damit alles schön zusammenarbeitet. Hat sich nicht bis heute gerettet, sag ich mal. Und das, wie gesagt, das wird leider auch nicht... geräuschlose Zusammenarbeit ist nicht so das Maß der Dinge heutzutage.
Ja, das habe ich schon vor Jahren gesagt. Die Leute, die immer sagen, oh, wir brauchen mehr politischen Streit, das ist unter Merkel, das ist alles immer so viel zu ruhig und so weiter. Be careful what you wish for. Ja. Die USA haben keinen Mangel an politischem Streit und an Grundsatzkonflikten. Ich bin mir nicht immer sicher, ob das besser ist.
Ich wollte gerade sagen, und das ist ja nichts Gutes, das spricht immer so eine ungeheure Naivität raus, muss ich sagen. Also das war, ich weiß, als die AfD das erste Mal ins Parlament kam, haben sich auch einige gefreut, hurra, es gibt irgendwie spannende Debatten oder so, es gibt mehr Streit. Und dann denke ich auch, ja super, du hast ja irgendeine Nazi-Partei, das ist ja echt toll. Ich meine, das ist einfach kein Fortschritt, nur weil da irgendwer rumstänkert. Also nee, danke. Ich bin sehr deutsch, ich hab's auch gerne ruhig und alle arbeiten still vor sich hin, gemeinsam.
Ruhe, Ordnung und Kehrwoche. Genau. Nein, aber das ist quasi in a nutshell die Geschichte, die wir haben. Und wir müssen uns halt auch wirklich klar machen an der Stelle, dass dieser Kampf mit Mitteln der Verfassung, der läuft bisher immer noch komplett einseitig. Und der bezieht sich auch nicht nur auf das Debt Ceiling. Ja, wir haben die gleiche Geschichte ja bei den Ernennungen für den Supreme Court und für Richter und Richterinnen. Die Republicans blockieren gnadenlos, wenn sie es denn können, jegliche demokratische Ernennungen für irgendwelche Ämter. Umgekehrt, die Democrats tun das nicht. Die haben während der Trump-Präsidentschaft üblicherweise die Sachen bestätigt. Weil im Senat werden ja nicht nur die Supreme Court-Richter und Richterinnen bestätigt, sondern auch eine ganze Latte von Bundesjobs gewissermaßen. Und die Republicans blockieren das alles. Und das haben sie auch schon unter Obama gemacht. Was dafür sorgt, dass dieses ganze System auch gnadenlos überlastet ist und immer schlechter funktioniert. Die zerstören ja auch ganz bewusst Ministerien, Institutionen und Bürokratien, wenn es ihren politischen Zielen dient. Die Republicans haben zum Beispiel die IRS, das ist im Endeffekt das Finanzministerium der USA, haben die weitgehend dysfunktional gemacht, indem sie schlichtweg Personal massiv entlassen und Mittel zusammengestrichen haben, sodass die gar nicht mehr in der Lage sind, die Steuerprüfungen durchzuführen und ähnliches. Sie versuchen grundsätzlich die Umweltschutzbehörden zu zerstören, Lobbyismus, Kontrollen aufzuweichen. Sie versuchen, die von Elizabeth Warren eingerichtete Verbraucherschutzbehörde zu zerstören und. Ja, das sind alles Dinge, die kennen wir aus Deutschland nicht. Ja, wenn die CDU an die Regierung kommt, die versuchen nicht, das Umweltministerium abzuschaffen. Das sind einfach Dinge, oder Volker Wissing selbst in seinen dunkelsten Stunden wird nicht auf die Idee kommen, diese entsprechenden Institutionen wegzumachen oder so. Das ist was, das ist wirklich exklusiv bei den Republicans in den USA und die Democrats tun das eben zumindest bisher nicht. Es gibt immer wieder Forderungen vom radikaleren Rand aus dem demokratischen Bereich, zum Beispiel dann mehr Supreme Court Richter zu ernennen, was ja schon unter Franklin Delano Roosevelt damals vorgeschlagen wurde, ja dieses sogenannte Court Packing. Das ist so ein Klassiker, dann eben diese Münze prägen oder den 14. Verfassungszusatz anrufen. Aber das sind alles Dinge, bei denen das demokratische Establishment sagt, nope, machen wir nicht. Ja, die sind alle immer noch sehr auf Konsens aus und auf Verhandlungen und wir haben uns doch alle lieb und eigentlich haben wir nur das Beste für das Land im Sinne und hast du nicht gesehen. Was eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nur noch naiv ist. Und da kommen wir auf diesen täglich grüßt das Murmeltier-Ding zurück, weil we've been there. Ja, es ist nicht mehr 2013.
Ja, also das wusste man damals vielleicht nicht, aber das muss ich auch sagen im Rückblick, wenn ich so über Obamas Präsidentschaft nachdenke, das war irgendwie, habe ich das Gefühl, es war ein paar Jahre zu spät. Das hätte 10 Jahre vorher vielleicht funktioniert, aber da war schon alles so radikalisiert, dass dieser übergeordnete Ansatz den beiden theoretisch, glaube ich, auch gerne machen würde. Ich weiß ganz am Anfang, bevor er zur Präsidentschaft kam, auch dieses Tor, der kann mit den Republikanern zusammenarbeiten. Aber mit den jetzigen Republikanern kann keiner zusammenarbeiten. Es ist vollkommen egal, wen du da hinsetzt. Das kann der größte Friedensrichter der Welt sein, das ist egal. Und dafür ist es zu spät und ich kenne das ja alles. Die SPD hat ja auch dieses Problem so ein bisschen. Nur auf noch einer ganz anderen Ebene. Und ich muss sagen, ich neige da tatsächlich immer mehr ein bisschen zu den Radikaleren. Habe gesagt, so geht das nicht weiter. Das Problem ist, dann ist der Staat kaputt. Weil dann zünden beide die Lunte an. Jetzt ist es halt nur einer und einer der andere. Also die Democrats halten das Ganze noch eher mehr am Laufen. Aber so eine Verfassung, so ein Staat, der kann halt nicht über 20 Jahre lang auf einem Bein stehen. Und so ein Dauerproblem ist das auch nicht. Irgendwann, glaube ich, muss man tatsächlich neue Strategien erfinden.
Ja, und das sind wir bei dem grundlegenden Dilemma an der Geschichte, weil zum Niederbrennen des ganzen Systems reicht einer.
Ja.
Zum Streit anfangen hat schon immer eine Person gereicht. Ja, zum Streit beenden braucht man halt leider Gottes zwei. Und die Democrats, die stecken da auch in einem echten Dilemma. Und ich bin da hin und her gerissen. Also über die letzten Jahre, im Endeffekt seit so Ende der Obama-Ära, ich neige mal zum einen Pol und mal zum anderen. Weil im Endeffekt haben die ja diese Option, entweder quasi dieses When they go low, we go high, wie Michelle Obama gesagt hat, ganz berühmt 2016 auf dem DNC. Oder man versucht eben auch zu eskalieren, in der Hoffnung, dass dann beide Seiten zurückgehen. Quasi so wie im Kalten Krieg. Ja, wir rüsten beide hoch und die Hoffnung ist, dass wenn wir dann beide gesehen haben, dass wir die Welt zerstören können, dann nehmen wir so à la Kuba-Krise alle einen Schritt zurück und atmen tief durch und dann machen wir Kontrollen und rüsten ab. Und das Dumme an der Theorie ist, dass da kein Automatismus drin ist. Ja, auch die
Und es werden auch immer die Democrats sein, die dann als Erste wieder einen Schritt zurückgehen. Also von daher ist es, macht es nicht so viel.
Ja gut, ich meine, würden sie das tun, dann ja nicht mehr. Ja, also die ganze Prämisse da dahinter ist ja wirklich die, dass die Democrats genauso fiese Arschlöcher werden wie die
Republikaner. Und damit hat sich das irgendwie schon erledigt.
Und ich denke halt,
ganz ehrlich.
Genau. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und zwar, ich möchte es an der Stelle ganz emphatisch klar machen, das liegt nicht daran, dass die Democrats bessere Menschen sind, sondern ich glaube, das liegt viel mehr an den Wählendenschaften. Ja, schlichtweg, weil die Leute, die aktuell Democrats wählen, die Leute, auf die sich diese Partei als Wählendenklientel versteift hat, die gutieren das schlichtweg nicht, die wollen das nicht. Das ergibt ja auch jede Umfrage. Daher kommt ja auch dieses ganze Voter Realignment. Die Leute, die diesen Krawall wollen, die den gut finden, die neigen ja auch immer mehr den Republicans zu, während umgekehrt die Leute, die diesen Krawall nicht mögen, aktuell ja ganz massiv zu den Democrats wandeln. Hättest du vor 10 Jahren jemandem gesagt, dass die ganzen Vorstadt-Moms und Dads überwiegend Democrats wählen, ja, das war quasi eine sichere Bank der Republicans für Jahrzehnte. Suburbia, das war quasi, da haben Democrats keine Sonne gesehen, inzwischen wählen die praktisch überall überwiegend Democrats. Und umgekehrt, wenn du halt so guckst in diese typischen Arbeiterbezirke, wo sie diese Salt of the Earth, Blue-Collar-Types sind, ja, so da ist eine Automechaniker und ich arbeite bei General Motors und der ganze Kram. Das war ja,
ist nicht einer immer Klempner?
Ja, der ist, genau, Joe, der Klempner, ja. Das waren ja jahrzehntelang demokratische Stammwähler und die sind jetzt alle abgewandert. Da findet gerade ein Voter Realignment statt und es hängt eben mit dieser Neigung zum Krawall zusammen und das Problem, unter anderem. Es gibt viele Gründe, aber das ist mit eine. Gerade weil eben dieser Krawall die Suburban Voters so abstößt, können in meinen Augen die Democrats gar nicht eskalieren, egal wie sehr sie wollen. Also, dass das so studentischen AktivistInnen gefällt, zumindest in der Theorie, bis dann die erste Straßenschlacht gegen irgendwelche Neonazis kommt, das ist mir schon klar. Als Student habe ich auch ganz gerne so die eine oder andere radikale Rede geschwungen. Das tut sich sehr leicht auf der Liegewiese zwischen den Hörsälen. Ja, aber ich sehe schlichtweg nicht, dass die damit irgendwelche Wahlen gewinnen können. Und das ist halt die Vorbedingung für alles andere. Und umgekehrt gewinnen sie aber auch nichts, wenn sie Kompromisse machen. Das ist caught between a rock and a hard place.
Das wollte ich gerade sagen. Das Problem ist, es gibt da keinen guten Ausweg. Weil natürlich gewinnen sie auch nicht. Und ich will ja auch einfach immer die SPD, egal wie viel Blödsinn die nebenbei machen, weil ich weiß, die regieren ganz gut vor sich hin, machen da nicht so viel Blödsinn. Ich muss mich dann wenig aufregen über die Partei, die ich gewählt habe. Aber für die Öffentlichkeit ist das natürlich gar nichts. Deswegen wählt keiner außer mir. Ich bin so blöd, aber kein Mensch wählt irgendeine Partei, weil die schön vor sich hin regieren. Und das ist das Problem. Es gibt keinen guten Ausweg, wenn sie sich eine Klatsche nach der anderen abholen und jedes Mal sagen, ach komm, liebe Republikaner, wir unterschreiben das Gesetz, wir machen euch keinen Ärger. Wie gesagt, keiner dankt es einem. Die Öffentlichkeit nicht, die Republikaner nicht. Und sobald man selber wieder an der Regierung ist, sitzt man da mit den Republikanern und kann nicht regieren. Also die haben ja auch nichts davon. Sie können ja gar nicht mehr still vor sich hin regieren. Jetzt höre ich dich nicht mehr.
Völlig korrekt. Und auch hier, einer der Gründe dafür ist letzten Endes der, dass wir hier diese Grundasymmetrie drin haben von einer Seite, die ja gar nicht regieren will. Ja, weil warum möchte ich an die Regierung gewissermaßen? Üblicherweise wollen PolitikerInnen an die Regierung, um etwas zu gestalten. Das ist eigentlich der Normalfall. Ja, und in Deutschland würde ich das zumindest für die vier etablierten Parteien auch sofort sehen. Die AfD auf gar keinen Fall, bei der Linken bin ich so sehr unsicher, ob ich denen das zugestehen möchte. Manchen vielleicht, aber anderen Teilen auch emphatisch nicht. Ja, aber grundsätzlich möchtest du ja eigentlich irgendwas tun. Und die Republicans, die wollen nicht. Ne? Die wollen Dinge kaputt machen. Die wollen bestimmte Sachen zurückdrehen. Aber das ist ja alles sehr destruktiv organisiert. Und das macht es natürlich leicht, weil du erreichst ja deine Ziele schon dadurch, wenn du die anderen blockierst. Fertig. Ja, damit hast du gewonnen.
Und das kann keine Verfassung vorhersehen übrigens. Daraus entsteht ja auch dieser Konflikt dann.
Da sind wir dann auch wieder bei dieser typischen Debatte über die Weimarer Reichsverfassung. Ja? Die Verfassung beschützt vor gar nichts. Ja? Also wer der Überzeugung ist, dass das Grundgesetz gegebenenfalls uns vor einem Putsch der Bundeswehr bewahrt, also sorry, aber für den habe ich einen Palast in Venedig, den ich verkaufen will. Was uns vor einem Putsch der Bundeswehr bewahrt, ist, dass die Bundeswehr nicht putscht. Ne, dass die Leute, die in der Bundeswehr sind, nicht einmal im Traum auf die Idee kämen, das zu tun. Das ist das, was uns davor schützt. Das ist übrigens auch das, was die USA vor einem Militärputsch schützt. Dass deren Militär nicht bereit ist, da mitzumachen. Das ist ja wirklich eine der positiven Dinge, die aus der Trump-Präsidentschaft rausgekommen sind, weil der Mann hat es versucht. Ne, und das war ja wirklich ein relativ aggressives Werben um die Liebe des Militärs, und die haben den Mann schon so ein bisschen abblitzen lassen, wie heißt die Highschool Dancing Queen quasi den dicken Nerd auf der Party, ja? Das war schon ziemlich, ziemlich deutlich zu sehen. Die haben ganz klar gesagt, nope, machen wir nicht. Und seither hat sich auch das Verhältnis der Republicans zum Militär abgekühlt. Ne, ich habe da letztes Jahr auch auf dem Blog noch was verlinkt gehabt, dass das Vertrauen in das Militär unter Republican-Wählenden um über 20 Prozentpunkte runtergegangen ist seit Beginn der Trump-Präsidentschaft. Das ist Wahnsinn, was da gerade für Veränderungen passieren. Und das hängt eben alles mit dieser Radikalisierung zusammen und mit diesem tiefen Wunsch, den ganzen Laden runterzubrennen und quasi im Endeffekt neu aufzubauen. Wie auch immer dieses neu aussehen soll, da haben die ja selten einen Plan. Das ist ja quasi wie dieser Hund, der dem Auto hinterher rennt und keine Ahnung hat, was er tun soll, wenn er es je fängt.
Erstmal kaputt machen.
Ja, genau. Erstmal, du hast ein ganz klares Ziel, und wie es da danach weitergeht, who knows. Ja, aber dieses Ziel ist so schön eindeutig, das mobilisiert so gut. Und das gibt so eine ständige Schleife der Belohnung letzten Endes. Einfach auch für alle, die da mitmachen. Ja, weil du in diesem permanenten Erregungszustand sein kannst. Du kannst immer ein neues Thema finden, ein neues Ziel. Du kannst immer irgendwelche anderen Ziele erreichen oder gegebenenfalls geschlagen werden. Aber es ist immer irrelevant, sodass du einfach nur neuen Zorn daraus schöpfst. Es ist ein ewiger Kreislauf, ein Erregungskreislauf. Und der hört nicht auf seit Beginn der Tea Party 2010. Der steigert sich tatsächlich eher noch.
Und was man zwischendurch gar nicht mehr dachte. Ich habe auch gedacht, vielleicht läuft sich das irgendwann so aus, gibt ja immer mal so Hochphasen, so zeitgeistmäßig, aber dass das wirklich unendlich, also dass wirklich alles kaputt ist. Also es gibt ja auch keine, also mit Trump, deswegen passte das so gut, dass du gesagt hast mit 2000, wann wurde er gewählt? 16, 2015, 2016, weil die ganze Zeit dachte man, kein Mensch wird den wählen und der ist so dumm und ein Clown und so. Und natürlich wird er gewählt. Und er findet auch immer noch, der hat ja auch jedes Mal mit dem Putsch, hätte auch keiner vorher gedacht, nein, so weit geht er nicht. Sowas sage ich mittlerweile übrigens nicht mehr. Das hat mich die Sache wirklich gelehrt. Sowas ist komplett aus meinem Wortschatz raus. Doch, alle gehen so weit.
Ja.
Da gibt es keine Grenze mehr.
Das ist auch diese Dauerdiskussion bei uns auf dem Blog, wo wir uns immer wieder in die Haare kriegen. Ja, sind die jetzt tatsächlich schon über diesen Punkt raus oder sind sie es nicht? Ich bin ja wirklich der Überzeugung, die Republicans sind einfach keine demokratische Partei mehr. Und die sind einfach, die haben diesen Event Horizon überschritten. Die sind auf der anderen Seite von der Linie gelandet mittlerweile. Was bei uns hierzulande ja mit Ausnahme der AfD noch lange nicht passiert ist. Die AfD ist auch schon drüber, aber schon länger. Und die Republicans im Endeffekt genauso. Und es gibt hier wahnsinnig viele Leute, die wollen das ums Verrecken nicht sehen. Ne, wir haben, die CSU schickt eine Delegation zu Ron DeSantis, und dann stehen die da hinten und sagen, ja, dem seine Analyse der Probleme, die ist schon ziemlich gut. Ich denke, dem seine Analyse der Probleme ist, dass wir uns in einem Bürgerkrieg befinden, in dem jedes Mittel Recht ist und in dem Recht und Gesetz ein Scheißdreck zählen und nur Macht wichtig ist. Das ist die Analyse, der du zustimmst, lieber Andreas Scheuer. Das ist wirklich wow. Das ist wie wenn Sarah Wagenknecht nach Moskau reist und dann zurückkommt und sagt, oh, der Putin, der hat schon den einen, also manchmal drückt er sich schon ein bisschen ungeschickt aus, aber so seine Analyse der Grundprobleme in der Ukraine, die ist schon korrekt. Das ist Andreas Scheuer bei Ron DeSantis. Das ist wirklich genau dasselbe
Niveau. Vielleicht ein bisschen überspitzt alles, aber grundsätzlich hat er recht. Das ärgert mich auch immer so, weil ich meine, das ist halt nicht mehr überspitzt, das ist schon gemeingefährlich.
Ja, richtig. Das ist so diese, ganz, ganz typisch im Umgang, ganz besonders mit Trump, aber generell eigentlich mit den Republicans, ist wirklich so diese Idee, die schießen so ein bisschen übers Ziel hinaus, aber eigentlich haben sie einen Punkt. Wir hatten das ja mit der AfD in der Flüchtlingsdebatte auch. Ja, damals, als die CDU noch an der Regierung war, als sie noch nicht quasi wieder ihre Parolen aus den 90ern auspacken konnten, da war das ja dann auch so mit dem, ja, ich meine, wenn die Beatrix von Storch da fordert, dass man die an der Grenze erschießt, ist schon ein bisschen überspitzt formuliert, aber so die Grundsatzthema, das die da aufbringen, ist schon wichtig, ja. Und diese Normalisierung ist eine unglaubliche Gefahr. Und ich muss sagen, ich habe da ein gewisses Verständnis für die Leute, die in dieser Situation drin hängen. Weil es für dich natürlich wahnsinnig schwer ist, in einer Debatte, in der auf der einen Seite Leute stehen, die zwar deutlich radikaler sind als du, deren Themen aber grundsätzlich du wichtig findest, und auf der anderen Seite hast du halt die Leute, die du komplett ablehnst. Das ist ja quasi auch diese Situation in der Flüchtlingspolitik gewesen. Du hast da so eine Regierung, die grundsätzlich zu der Entscheidung von 2015 steht. Die kann ja auch nicht anders. Ja. Du kannst ja als Regierung ganz selten eine 180-Grad-Wende vollziehen. Und auf der anderen Seite hast du halt nur die AfD. Und dich da zu verhalten, ist scheiße. Ja, das ist, ich sehe die Situation in einem etwas weniger schlimmen Ausmaß, aber ich merke das ständig mit den Klimaklebern. Ja, ich finde die Typen auch doof. Aber die Alternative ist halt dann, dass ich mich irgendwie zu NZZ, Cicero und Bild stelle. Und ja, da wird mir schon schlechter dabei. Und dann kommst du jedes Mal in die Situation und sagst, ja, aber eigentlich sind die gar nicht so schlimm. Und
du musst sie irgendwie verteidigen, weil du sie nicht gleich präventiv wegsperren willst. Das ist auch so das Problem, dass sich das so in diesen Extremen immer bewegt.
Ja, total. Und wie gesagt, deswegen, ich habe das so in einem eingeschränkten Rahmen ein gewisses Verständnis dafür. Nur die Klimakleber sind Idioten, die den Verkehr aufhalten. Und guck, ich mach's schon wieder, ja. Und in Florida haben wir halt jemanden, der, und Trump mit seinem Putsch und so weiter, da wollen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden, ja. Oder als da die Reichsbürger versucht haben, den Reichstag zu stürmen und da dann von der ganzen rechten und konservativ-bürgerlichen Seite, ja, das sind nur so harmlose Spinner. Ich meine, der grundsätzliche Punkt so mit diesen Maskenmandaten, der ist schon echt wichtig. Und da hast du genau die gleiche Geschichte am Laufen. Man verharmlost immer das, wo man eine grundsätzliche Sympathie zum Thema findet. Nicht mal zwingend zu den Leuten, weil wie gesagt, ich zweifle keine Sekunde daran, dass praktisch jeder in Union und FDP die Reichsbürger furchtbar findet. Genauso wie ich die Klimakleber doof finde. Aber du hast halt zu dem Thema hast du eine Sympathie und die andere Seite sind halt bei den Klimaklebern die Grünen und bei den Reichsbürgergeschichten, bei den Klimaklebern eben Springer und so weiter und bei den Reichsbürgern ist halt dann das Gegenteil, sind es dann die Grünen und entsprechend verhältst du dich da dann.
Ja.
Ich glaube, dieser Mechanismus ist auch super wichtig für das Verständnis von dem, was in den USA passt, weil du da eben auch diese Alternativen gar nicht mehr hast. Du musst dich ja quasi zwangsläufig, wenn du so ein moderater Democrat bist und du findest dich dann in diesem Konflikt wieder, wo du auf der einen Seite Leute hast, die quasi sagen, ja, und wenn mein Dreijähriger sagt, ich will jetzt ein Mädchen sein, hol das Messer mit dem, ja, und auf der anderen Seite hast du halt Ron DeSantis, was machst du in so einer Situation? Und diese Debatte, die lässt ja dann keinen Raum mehr für Zwischentöne. Und das ist ja quasi das grundsätzliche Problem an dieser Geschichte, woher diese Radikalisierung kommt.
Genau, also auch weil es halt immer mehr wird. Also ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt wirklich einen Präsidenten, der zu einem Putsch aufgerufen hat. Das muss man sich ja immer mal wieder sagen, weil ich kann das auch verstehen, dass viele, gerade hier, wenn Scheuer zu DeSantis läuft oder so, das gar nicht so ernst nehmen, weil das so außerhalb dessen ist, was man sich vorstellen kann. Irgendein Präsident in den USA, der ältesten Demokratie der Welt quasi, ruft einen Präsident zum Putsch auf, was nicht geklappt hat logischerweise, weil nur er so, also so viele sind ja doch noch nicht so radikalisiert, aber das muss man sich ja auch vorstellen, das kann in 20 Jahren anders ausgehen. Also dieses, das wird schon alles wieder gut, das glaube ich nicht mehr unbedingt. Beziehungsweise es kann sehr viel kaputt gehen in der Zeit. 45 war dann auch alles wieder gut, aber das Problem ist ja die Zeit davor.
Ja, so überspitzt gesagt. Ja, das ist definitiv das Thema, was wir hier haben. Ja, und da sind wir dann eben in der Frage, wie geht man damit um? Letzten Endes, vor allem eben als jemand, der sich nicht einem der AktivistInnen-Lager zurechnet. Und wie gesagt, das ist ja die absolute Minderheit, ne, in jeder dieser Gruppierungen. Die werden zwar gerne in einen Topf geworfen, aber letzten Endes sind sie das ja nicht. Also wenn, ja genau, also du hast bei den Democrats einige AktivistInnen, die sich ja häufig nicht mal selber als Democrats begreifen. Genauso die Klimakleber, die sind ja auch keine Grünen. Aber das geht in der Debatte ja völlig unter. Ne, und so ist es ja häufig, ne, dass diese Leute gar nicht formal da dazugehören. Die werden da dann quasi nur in einen Topf geschmissen und treiben die Debatte so sehr. Und du weißt dann häufig echt gar nicht, was du da eigentlich tun sollst. Und wo ich da eben das, da kommt jetzt dieses Murmeltierproblem, mit dem wir hier den Podcast aufgemacht haben, weil wir waren da ja schon. Ne, also wir wissen ja wirklich safe mittlerweile, was nicht funktioniert. Und dann haben wir einen Sender wie CNN, der eine große Townhall mit Trump organisiert, in der wirren Hoffnung, dass in diesem Townhall-Format Trump mit einigen echt harten journalistischen Fragen sich doch schon selbst demaskieren möge. Und ich denke, Leute, wo wart ihr zwischen 2015 und 2022? Wir haben das ad infinitum probiert. Ja, wirklich, jedes Medienformat war der Überzeugung, dass wenn ihre Crack-Journalistinnen da nur einmal rangehen und dem Trump so eine richtig krasse Frage stellen, ne, dann wird der zusammenbrechen und die amerikanische Öffentlichkeit wird quasi die Wahrheit erkennen. Und genau. Und dann haben wir diese großen Entlarvungen. Das ist ja das Nächste. Das passiert dann üblicherweise nicht in diesen Interviews, sondern das passiert dann in Reaktion auf irgendeinen Scheiß, der da rausgetweetet wird oder den die Leute irgendwo anders random sagen. Aber wie du schon sagst, die beliebte Überschrift zeigt sein wahres Gesicht oder wird entlarvt. Ja, wir haben es im Vorgespräch ja auch schon gehabt. Ja, wie oft wurde denn die AfD mittlerweile schon entlarvt? Ja, oder hat ihr wahres Gesicht gezeigt? Leute, wir wissen, wer Trump ist. 100%. Wir wissen, wer die AfD ist. Wir wissen mittlerweile, wer die Republicans sind. Wir kennen Alexander Gauland und seine Position. Da ist null Spielraum für irgendwelche Ambivalenz oder Unsicherheit. Und trotzdem tut die mediale Berichterstattung immer so, als ob. Ne, das ist so eine kollektive Selbstimagination, bei der man sich einredet, dass wir das gar nicht genau wissen und quasi citation needed, gewissermaßen. Und mir ist wirklich nicht so hundertprozentig klar, warum die das machen. Meine These, ich habe das auch in einem der letzten Blogbeiträge mit dem Ralf diskutiert, meine These ist so ein bisschen, dass die auch in so einer institutionellen Dynamik gefangen sind, weil die ja einerseits diesen Objektivitätsanspruch haben und Objektivität definiert wird, und das ist das Grundproblem, als Äquidistanz zwischen den Parteien. Und das ist natürlich nicht die Definition von Objektivität, das ist mir schon klar. Nur ist das Problem, dass eine in Anführungszeichen echte Objektivität nicht objektiv ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Also quasi für mich die objektive Wahrheit ist, dass Trump kein Demokrat ist und offensichtlich schon versucht hat, hier die Demokratie zu stürzen. Aber das ist keine objektive Wahrheit, die 40% der AmerikanerInnen akzeptieren würden. Ja, deswegen, diese Idee von Objektivität ist ja eh eine Mirage. So etwas wie Objektivität existiert. Deswegen können die Medien quasi nur auf eine Metrik zurückgreifen, und das ist Äquidistanz. Das ist das Einzige, was sich tatsächlich messen und feststellen lässt. Und deswegen fallen die darauf zurück, das ist safe. Ja, da kannst du immer so sagen, ja, both sides. Ja, wir zeigen beide Seiten des Konflikts, beide kriegen gleich viel Sprechzeit in den Debatten, kriegen gleich viel Interviews, und wir behandeln beide quasi auf Grundlage dessen, was sie sagen. Wir nehmen quasi einfach grundsätzlich für bare Münze, was sie sagen. Und üblicherweise ist das ja auch eine gute Methode. Ja, also wenn ich zum Beispiel in Deutschland herausfinden will, was sind die aktuellen Positionen, CDU, FDP, Grüne, SPD und so weiter, alle diese PolitikerInnen erstmal beim Wort zu nehmen und quasi auf Basis ihrer eigenen Prämissen zu akzeptieren, führt zu eigentlich ganz guten Ergebnissen. In den USA nicht. Das funktioniert nicht. Und es gibt aber keine Alternative da dazu. Also auch hier, da ist ein unglaubliches Dilemma, wie man damit umgehen soll, und es gibt keine vernünftige Lösung.
Glaube ich auch, man weiß, was nicht funktioniert, beziehungsweise möchte das nochmal ausprobieren. Aber man weiß eigentlich schon, das funktioniert nicht. Aber ich wüsste das auch nicht. Weil ich wüsste zwar auch, da denke ich mir auch, mein Gott, ihr wisst, dass das nicht funktioniert. Aber ich habe auch keine Lösung. Ich habe auch keine Ahnung, was. Und ich meine, insofern haben sie ja recht, sie hätten das jetzt nicht machen müssen. Aber wenn Trump jetzt wirklich Präsidentschaftskandidat, man kann ihn ja nicht ignorieren. Du kannst nicht sagen, ja, Pech gehabt, die Republicans sind keine demokratische Partei mehr. Wir berichten jetzt nur noch über demokratische Parteien im Wahlkampf, also nur noch über die Democrats. Das geht halt auch nicht, das können die auch nicht machen. Das ist so kaputt. Logisch müssen sie auch über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten berichten. Sie müssen ihn auch zu Wort kommen lassen. Sie können nicht sagen, wir lassen Trump nicht mehr unkommentiert irgendwas sagen. Ich meine, nachher ist er wieder Präsident. Kannst ja nicht sagen, tja, schade auch, wir können den Präsidenten jetzt nicht mehr zeigen. Also, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, man weiß, was nicht funktioniert, aber das ganze System ist halt nicht darauf ausgerichtet. Das ist wie mit der Verfassung. Die Verfassung ist auch nicht darauf ausgerichtet, dass einer einfach nur alles kaputt machen will. Auch die Medienlandschaft ist darauf nicht ausgerichtet. Eigentlich ist niemand darauf ausgerichtet. Und deswegen, das ist halt das Problem, deswegen kommen die damit auch durch. Weil es keine, sie spielen eigentlich komplett außerhalb der Regeln. Sowohl der geschriebenen Regeln als auch noch mehr, wie nennst du das immer so schön, der ungeschriebenen Regeln. Normen, glaube ich. Genau, der Normen, die sich halt so bilden in einer langen Verfassungsgeschichte. Und sie spielen da einfach komplett außerhalb. Und niemand ist darauf, also die, wie gesagt, die Verfassung nicht, ein Staat ist darauf nicht ausgelegt. Die kriegen halt wirklich alles kaputt. Wenn einer nicht mitmacht, ist alles kaputt. Die Medien sind darauf nicht ausgerichtet. Die Öffentlichkeit ist darauf nicht ausgerichtet. Und das kann man, ich glaube auch wirklich, es gibt keine gute Lösung dafür. Die haben ja ein paar Sachen probiert, dass sie dann immer einblenden, ha, Trump erzählt gerade Blödsinn. Aber das verfängt halt auch nicht. Das wissen alle. Das wollen die auch alle. Vielleicht nicht diesen Blödsinn, aber die wollen, die wählen pur nach Emotion. Das sind halt die Bürger in Wut halt. Denen ist auch vollkommen egal, ob Trump da einen Fakt beisteuert oder eine erfundene Geschichte. Und ja, eine Lösung gibt es dafür leider nicht. Oder ich kenne sie nicht.
Eben, das ist ein Grundproblem überall. Wenn die Leute nicht mehr mitmachen, um wen auch immer es geht, in welchem System auch immer, dann kann dieses System nicht überleben. Ja, in dem Moment, in dem wir uns jetzt zum Beispiel alle entscheiden, wir halten uns einfach kollektiv an keine Gesetze mehr, da kann die Polizei auch nichts mehr tun. Ja, da ist rum. Wenn ein Kind sich entscheidet, komplett zu ignorieren, was seine Eltern tun, da können die Eltern sich auf den Kopf stellen. Da geht nichts. Ja, jedes soziale System basiert darauf, dass alle Parteien so einen grundsätzlichen, so einen minimalen Buy-in haben und das akzeptieren. Oder auch für mich als Lehrkraft. Wenn meine SchülerInnen sich entscheiden, meinen Unterricht zu sabotieren, dann ist mein Unterricht tot. Da kann ich nichts tun dagegen. Ja, das basiert alles darauf, dass die grundsätzlich bereit sind mitzumachen. Ansonsten kann kein Lernen stattfinden. Das geht nicht. Und in einem politischen System kann kein politisches Gestalten stattfinden, wenn nicht alle Seiten grundsätzlich bereit sind, einige Normen einzuhalten. Und in Systemen, in denen das nicht mehr der Fall ist, kriegst du eben einen Drop. Ne? Oder nimm Wahlen. Die basieren darauf, dass alle das Wahlergebnis akzeptieren. Das klingt für uns total normal, weil wir nichts anderes gewohnt sind. Aber schau in die Türkei. Schau in die USA, schau nach Russland, schau nach, gibt genug Staaten mittlerweile, leider Gottes, ja. Da können Leute einfach sagen so, nee, wir akzeptieren dieses Ergebnis schlichtweg nicht. Ne? Und in dem Moment, wo Leute diese Ergebnisse nicht mehr akzeptieren, bricht der Laden zusammen, weil nichts an einem amtlich festgestellten Wahlergebnis hat irgendeine Bedeutung. Oder noch ein Beispiel, nimm der liberalen liebstes Kind die Maastrichter Verträge. Das sind Zahlen auf Papier, die haben keinerlei die haben keinerlei Gestaltungskraft, keine Kraft des Faktischen. Die funktionieren, solange sich alle dran halten. Und in dem Moment, wo die Nationalstaaten sagen, fuck it, wir machen einfach mehr als 60% Schulden, da kann sich auf den Kopf stellen, da passiert nichts. Und dann gibt die EU irgendwelche Vertragsstrafen aus und wenn der Staat einfach sagt, nö, zahle ich nicht, dann ist so rum. Ich meine, das sehen wir gerade bei Polen.
Dann gibt es den nächsten Brief. Ich weiß auch gar nicht, ob die das immer noch...
Vertragsstrafen?
Ja, ich glaube, es gibt dann einfach Verzugszinsen oder so und die werden dann auch nicht bezahlt.
Wie gesagt, das sehen wir gerade zum Beispiel ganz aktiv bei Polen. Die sind im Endeffekt zumindest bedroht, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, wegen ihrer, in Anführungszeichen, Justizreform. Das ist auch so ein Begriff, den wir eigentlich eher nicht verwenden. Und die zahlen es dann einfach nicht. Und da kannst du nichts tun. Alle diese Systeme basieren darauf, dass der Grundkonsens, dass das, was auf dem Papier steht, wie wir uns verhalten, dass das eingehalten wird von den Leuten. Und das passiert leider Gottes in den USA, weil das jetzt gerade unser Thema ist, eben nur noch sehr eingeschränkt. Von letztlich nur einer Seite.
Dann haben wir mit den Medien, ist es ja dasselbe eigentlich wie mit den Democrats. Die stehen auch immer vor dem Dilemma. Sie spielen das alte Spiel. Sie tun so, als wären die Regeln noch da. Mit der Town Hall. Das ist genau dasselbe. Die tun so, als wären die Regeln noch die alten. Und alle machen mit. Oder sie machen auch nicht mehr mit und sagen, nö, hier über Republicans oder Trump berichten wir nicht mehr. Aber dann ist das System auch kaputt. Also da gibt es wirklich wenig dazwischen. Man kann ein paar Krücken einbauen, wie eben, dass man drunter schreibt oder noch kritischere Fragen stellt. Das hilft halt nicht so ganz, da gibt es keine Alternative zu, leider.
Ja, also gerade die kritischen Fragen tun gar nichts. Ja, da steckt mal wieder diese ganz furchtbare Vorstellung drin, dass irgendwelche Leute sich bei ihren Wahlentscheidungen von den Issues treiben lassen, von den Themen. Da hört man sich eine Debatte an und dann sagt Politiker A etwas zu Wärmepumpen und Politikerin B sagt was zu Wärmepumpen und dann sitzt du so da und überlegst so, wer von den beiden hat jetzt das bessere Argument und den wähle ich.
Genau, das bessere Argument zählt.
Genau, und das passiert ja einfach nicht. Auch das ist was, das bringe ich im Endeffekt meinen SchülerInnen in Deutsch immer bei, ja, wenn es ums Erörtern und Argumentieren geht. Fakten alleine tun gar nichts. Ja, niemand hat sich je von irgendeinem Fakt überzeugen lassen, weil Fakten sind in jeder Debatte, in jeder Diskussion grundsätzlich eine Waffe, ein rhetorisches Mittel, das du einsetzt. Ja, wenn ich dir zum Beispiel sage, ein Tempolimit von 130 reduziert die Emissionen um 0,01%. Also ich habe jetzt die Zahl erfunden, ja, aber das wäre ein Fakt, gegebenenfalls. So, aber das alleine sagt ja noch nichts aus. Ja, ich kann ja dann sagen, und deswegen müssen wir es machen, oder ich kann sagen, und deswegen machen wir es nicht, weil es lohnt ja nicht. Ja. Beides kann ich aus diesem Fakt herausholen. Das Fakt alleine tut überhaupt nichts. Und deswegen, ich werde auch bei jeder Wärmepumpendebatte mit Sicherheit, also da müssten die Argumente schon echt extrem gut sein, um mich da von meinen Priors abzubringen. Und das gilt ja für alle Beteiligten an der Geschichte schon allein deswegen, weil ja keiner von uns eine Ahnung von Wärmepumpen hat. Ja, da geht es ja auch gar nicht drum. Da werden ja grundsätzlich ganz so tribalistische Identitäten und Kram immer so drüber gestrichen. Das machen wir ja bei fast allen Themen. Es sei denn, wir kennen uns eben aus Versehen tatsächlich aus und sind dann ganz entsetzt, gegebenenfalls, was unser Lager da für einen Blödsinn erzählt. Aber das ist eher selten.
Es ist ja auch so, wenn es heißt, wählt gegen seine eigenen Interessen. Keiner macht so eine faktische, welche Partei wählt, ist am besten für meine Interessen und wählt danach. Das ist immer eine hochemotionale Entscheidung. Was nicht heißt, dass man wütende Bürger wählen soll übrigens. Ne? Das sind immer noch zwei Sachen.
Absolut, ja, das ist auch sowas. Das ist was ganz typisch Linkes. Das hört man ja von Rechten gar nicht, glücklicherweise. Ja. Da haben wir das Idioten-Monopol drauf. Aber dieses gegen die eigenen Interessen. Die Leute wählen nicht gegen ihre eigenen Interessen. Ja, erstens gibt es keine Garantie, dass es tatsächlich ihren wirtschaftlichen Interessen entspricht. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, da hängt ja noch ein ganz anderer Schotter dran. Ja? Also ich wähle ja die Linken nicht nur wegen dem Mindestlohn, beziehungsweise ich wähle sie nicht nur nicht wegen des Mindestlohns, sondern da gibt es viel, viel wichtigere Gründe und die hängen eigentlich fast alle an Identitätspunkten. Ja?
Ich meine, deswegen finde ich diese Wahl-O-Maten ganz schrecklich übrigens.
Ja, die Wahl-O-Maten taugen auch überhaupt nichts. Also die sind ja wirklich eine Demokratiesimulation jenseits von Gut und Böse, aber das ist ein anderes Thema. Ich meine, ich wähle auch ständig gegen meine Interessen. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich von meinem Einkommen her eigentlich eher CDU oder FDP wählen sollte, ja. Aber das tue ich nicht. Ich wähle grotesk gegen meine wirtschaftlichen Interessen. Warum? Und das tun die meisten Linken. Ich meine, schau mal drauf an, was so das Durchschnittseinkommen bei Grünen ist. Von daher, das ist ja wirklich, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach ein doofes Argument. Ja, mehr will ich zu dem eigentlich gar nicht sagen. Ja, Identitätspolitik ist das wirklich Relevante und ich sage das ganz undespektierlich, weil es für mich ja genauso gilt. Ja, Identität ist super wichtig und wir wollen Leute wählen, wir wollen Leute an der Regierung haben, die so sind wie wir, die so ticken wie wir, die unsere Prioritäten teilen, auch wenn sie möglicherweise gar nicht so gut für unseren Geldbeutel sind.
Ja, das ist auch, ich glaube, das kommt auch ein bisschen... das ist, was du schon gesagt hast, das ist vieles, ist so ein bisschen so eine Simulation. Und ich finde, das ist auch oft, dass ich das Gefühl habe, da kommt dann manchmal so eine Kleinkind-Mentalität so dazu. Und das ist ja auch das, was diese Radikalisierung manchmal so macht, weißt du, weil, ich habe mich ja zum Beispiel im Blog neu auch so aufgeregt, weil ständig irgendwelche anderen Leute an der AfD schuld sind. Mittlerweile einfach jeder. FDP, CDU, Linke, die Grünen sowieso, die Brötchentaste ganz konkret. Und das ist dann, das ist einfach Quatsch. Also das so dieses einfach sich mal hinsetzen und zu überlegen, wie funktioniert das alles, das passiert überhaupt nicht. Das ist so in diesem Zirkus drin und das ist, glaube ich, auch sowohl in Deutschland als auch in Amerika noch mehr. Das ist ja eine riesige Zirkusshow, was die da veranstalten. Und die sind ja alle total drin. Da ist ja keiner mehr, der von außen zuguckt und sagt, Mensch, was macht ihr da eigentlich? Ihr radikalisiert ja euch immer weiter, weil die in diesem Zyklus so drin sind, dass man da auch nicht mehr einen Schritt zur Seite gehen kann und nochmal tief durchatmet oder so, sondern ja immer nochmal was raushauen muss. Und das ist, glaube ich, auch wirklich was ungesund ist, wo ich jetzt auch keine Lösung für habe. Ich kann das auch nur analysieren und beobachten. Aber das ist was glaube ich, auch so, als wenn, was auch dazu gehört, dass man dann immer sagt, das ist so ein eigener Kosmos geworden, wo sich dann über irgendeinen Kram, von dem andere Leute noch nie gehört haben, eine riesen Aufregung stattfindet und dann ist aber schon der nächste Aufreger und das ist so drin, dass man da wirklich ein bisschen den Überblick verliert, glaube ich, dass man da so drin steckt und dann ja, Schwierigkeiten hat, also so ein bisschen distanzierter wieder ranzugehen.
Ja, völlig. Ich glaube, ich habe ansonsten zu diesem Themenkomplex nichts mehr großartig zu sagen. Ich würde noch einen letzten Aspekt ansprechen, der mit zu dieser Murmeltier-Thematik gehört, weil die Akteure ja in dem Fall die gleichen sind. Ja, wir sprechen hier schon wieder von Trump und von Biden und es wäre ja eine Sache, wenn die Biden so ungefähr 50 wären. Die Biden sind aber so, ich glaube im Schnitt, so im Median sind sie knapp über 80. Und das ist ein Thema. Die Democrats haben jetzt in den letzten Wochen ihre Mehrheit im Senat verloren, weil Dianne Feinstein, eine Senatorin aus Kalifornien, ist fucking 92 Jahre alt und surprise, surprise, die ist nicht mehr ganz auf der Höhe gesundheitlich. Mindestens körperlich und von dem, was man hört, vermutlich auch geistig. Hat aber keinerlei Intention aufzuhören. Ne? Das ist auch so ein ganz merkwürdiges Phänomen in den USA, dass die PolitikerInnenriege bei denen unglaublich veraltert ist. Ganz besonders im Senat, weil da auch so viel über diese Senioritätsprinzipien läuft. Und mit den zwei Präsidentschaftskandidaten, die wir da jetzt schon wieder zusammenkriegen, ja, nicht nur ist es ein Rematch von 2020, sondern wir haben auch wirklich zwei Greise, die hier sich prügeln, von denen sehr zweifelhaft ist, wie geistig fit die noch sind. Bei Trump sowieso und bei Biden, ehrlich gesagt, da haben wir uns ja schon 2020 Gedanken gemacht, nicht besser geworden. Ne? Und auch das gehört mit in diese Thematik rein, dass sich das so eine Art so eine Verkalkung dieser ganzen politischen Arterien stattfindet, dieses ganzen Systems und dass wir da eben diese Leute wieder hingehen und echt nichts gegen RentnerInnen, aber irgendwann ist echt mal gut. Ne? Und
das ist ja wirklich, wenn die jetzt, ich weiß gar nicht wie, die sind beide um die 90, glaube ich, ne? Oder? Trump und Biden oder um die 80? Achso, ja, okay, aber 80 ist auch schon uralt. Also, sorry. Natürlich gibt es noch fitte Leute, wenn ich denke, dafür sind beide tatsächlich noch irgendwie halbwegs fit. Aber das ist jetzt wirklich nicht. Also, mit 60 hätte ich gesagt, kein Problem. 70 würde ich schon sagen, da kann man langsam mal an Ruhestand denken. Aber 80 ist dann wirklich schon. Da baut der Körper auch einfach, wenn ich da an meine Großeltern denke. Also, das waren. Die waren. Und gerade meine Oma. Die anderen leben auch nicht mehr. Aber meine Oma ist jetzt 91 und wenn ich überlege, die war echt mit 80 noch topfit und irgendwann baut der Körper einfach rapide ab. Und die ist immer noch fit für 91, aber du kannst sie halt nicht mehr, die könnte jetzt keine politische Debatte führen und vielleicht noch Tennis spielen, um zu zeigen, wie fit sie ist. Das müssen die ja auch immer noch nebenbei machen. Aber da denke ich auch, das muss man auch bedenken. Da denke ich auch, irgendwann ist wirklich gut, weil vor allem musst du ja bedenken, wenn die gewählt werden, kannst du nochmal 4 Jahre draufrechnen.
Und es ist halt auch kein irrelevantes Amt. Ja, zum einen ist der Stress der Präsidentschaft gigantisch und du kannst mir einfach nicht erzählen, dass Leute in dem Alter das alles machen können. Das heißt, die müssen das delegieren, respektive einfach liegen lassen teilweise. Und wenn ich mir anschaue, in was für Krisen wir jetzt gerade an der Backe haben, ne? Wir haben die Klimakrise, die quasi als Dauerding im Hintergrund ist. Die Ukraine-Krise kam dann doch relativ überraschend für die allermeisten Leute um die Ecke. Und ich meine, dass China und Taiwan in irgendeiner Art und Weise sich in den nächsten 4 Jahren in einem kriegerischen Konflikt befinden, ist jetzt keine komplette Außenseiteroption. Und die Vorstellung, dass ich da dann erstens überhaupt so eine instabile Idiot wie Trump im Amt habe, ist ja schon grauenhaft. Aber auch, dass da ein Biden ist, der unter Umständen dann vielleicht einfach nachts nicht ganz so fit ist, während die Chinesen Taiwan angreifen und dann entweder keine oder dumme Entscheidungen trifft oder whatever. Ja. Wir reden hier nicht von Luxemburg oder so, wo wir dann sagen, oh, ist das niedlich, ja, wie diese kleine Zwergstadt, wieder da irgendwie ein Rentner gewählt werden oder so. Kurios, kurios, ja. Sondern hier handelt es sich ja wirklich um die Weltmacht Nummer 1 mit einem unglaublichen Machtpotenzial, von der unsere Sicherheit elementar abhängig ist. Und all das bedeutet halt auch, dass wir das nicht ignorieren können. Ja, vielleicht um ganz an den Schluss diese Frage zu hängen, why should we care? Ja, also warum sollte uns in irgendeiner Art und Weise die amerikanische Innenpolitik interessieren? Die hat halt teilweise echt drastischere Konsequenzen für uns als unsere eigene.
Ich wollte gerade sagen, wessen denn sonst? Wessen denn sonst? Weil warum soll uns die luxemburgische Politik interessieren, wissen wir auch nicht. Aber logischerweise neben unserer eigenen ist die amerikanische Innenpolitik die wichtigste.
Ja, total. Nee, und wie gesagt, das liegt halt auch daran, dass wir sicherheitspolitisch komplett von denen abhängig sind. Und das ist einmal mehr so.
Und immer noch die ganze Welt, nicht nur wir. Die ganze Welt. Von der Wirtschaft, von der Innenpolitik, von der Außenpolitik, egal wo du hin.
Und das sollte einmal mehr für uns der Anlass sein, wirklich zu gucken, dass wir da langsam aber sicher auf eigenen Beinen stehen können und die ganze Debatte und das, was in der EU passiert, ist da echt nicht besonders Optimismus fördern, muss man ganz klar sagen. Ja, aber das, auch das ist ein Thema für einen komplett anderen Podcast. Ich fürchte fast, das ist eine Diskussion, die werden wir bis zur Wahl mit Sicherheit noch führen, ja, die sicherheitspolitischen Implikationen von der ganzen Geschichte, ganz besonders, wenn Trump gewinnen sollte. Aber wir hoffen jetzt einfach mal darauf, dass wir den harmlosen Rentner kriegen und nicht den Old Man Yells at Clouds.
Und dass unsere Medien auch ein bisschen schlauer sind, weil ich musste gerade kurz an Jakob Augstein denken, der sich gefreut hat, dass Trump gewählt ist, weil Hillary Clinton ja so ein Falke ist. Also vielleicht lernt die zumindest so ein bisschen dazu. Glaube ich zwar auch nicht, aber ich glaube, Jakob Augstein ist jetzt irgendwo, schreibt woanders.
Ja, ich habe nicht überragend viel Hoffnung, aber schauen wir mal, wie es wird. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Es war wie immer eine Freude. Ihr lieben Zuhörenden, kommentiert super gerne die gesamte Diskussion. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Gebt uns 5 Sterne auf dem Podcatcher eurer Wahl und so weiter und so fort. Empfehlt uns weiter. Ja, ihr wisst, wie es läuft. Bis zum nächsten Mal. Wir sprechen uns.
Tschüss, vielen Dank.